NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Juni 1626. Der Todestag des Feldherrn Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht und rüttelt am Erker. Wenn der Braunschweiger draußen steht, der fasst uns noch stärker.
Wenn der Braunschweiger draußen stand am Beginn des Dreißigjährigen Krieges, dann verbreitete er Angst und Schrecken. Der Herzog Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Der dulle Christian.
Der tolle Christian.
Ein großer, aufbrausender junger Mann mit wilder Mähne, der für Terror und Tod sorgte, wo er auch hinkam. Ein halbstarker Rabauke, Anfang 20, der sich ständig selbst überschätzte in seiner Sucht nach Geld und Ruhm. Dessen Werber in düsteren Zeiten tausende junge Männer anwarben, um mit ihnen das Geschäft des Todes zu betreiben.
Na, was seht ihr da? Geld gibt es hier, Leute. Jawohl, gutes, hartes Geld. Die Armee braucht euch bei Kräften. Deshalb päppelt sie euch. Ja, der Soldatenstand nährt seinen Mann.
Dabei stammte Christian aus gutem Elternhaus. 1599 wurde er geboren, als ein Prinz im Hause der Welfen.
Er gehört also dem Hochadel an und damit ist eigentlich auch der Lebensweg vorgezeichnet. Es wird ein prominentes Leben werden. Das ist sozusagen als Vertreter eines solchen Welfenhauses, einer solchen Familie kaum zu vermeiden.
Sagt Michael Kaiser, Historiker an der Universität Köln. Christian hatte einen strengen, gebildeten Vater, der allerdings starb, noch bevor der Sohn 14 war. Sein Onkel übernahm die weitere Erziehung, der dänische König. In Kopenhagen lernte der junge Herzog 4 Sprachen, ein intelligenter Prinz mit Hang zum wilden, ausschweifenden Leben, der groß hinaus wollte, aber nur der drittgeborene Sohn war. Der Zweitgeborene starb, aber Christian blieb im Schatten seines ältesten Bruders.
Das eigentliche Geld, das die Familie hat, geht natürlich an den Erstgeborenen. Insofern ist Christian sicherlich einer, der aus seiner Wahrnehmung ein bisschen zu kurz kommt.
Beklagen konnte Christian sich eigentlich nicht, denn schon mit 17 erhielt er das Bistum Halberstadt als Administrator, Verwalter.
Über dieses Bistum hat er eigene Einkünfte, die also auch hier eine seinem fürstlichen Stand einigermaßen angemessene Lebensführung ermöglichen sollten.
In normalen Zeiten hätte Christian sich mit dieser Rolle abfinden müssen, doch die Zeiten waren nicht normal. 2 Generationen lang hatten katholische und protestantische Fürsten sich in Deutschland arrangiert und den Augsburger Religionsfrieden beachtet. Ob katholisch oder evangelisch, in beiden Lagern bekamen die Schafmacher jedoch Oberwasser. Eine sogenannte kleine Eiszeit hatte obendrein für schlechte Ernten gesorgt. Hinzu kam die Konfliktlage zwischen dem katholischen Kaiser und den meist protestantischen Landesfürsten. Macht- und Glaubensfragen vermischten sich. Die Welfen standen auf evangelischer Seite. Das war nebenbei auch lukrativ, denn so konnte man der katholischen Kirche Klöster und Ländereien wegnehmen. Herzog Christian hasste alles Katholische und wollte sich nie in katholische Dienste begeben. Das wäre für ihn nur eines gewesen.
Servile Submission. Wir haben betrachtet, dass es keinem Kavalier, am wenigsten uns, reputierlich sein werde, in solchen und dergleichen Fällen die eine Partei mit Hintansetzung derselben Parole zu verlassen.
Das klingt idealistisch, doch hinter allem Tun Christians steckte auch etwas anderes. Sein eigener Ruhm, sein eigener Gewinn.
Man muss immer auch sehen, dass Christian auch für sich Krieg geführt hat. Er ist ein Typus des Kriegsunternehmers, der irgendwo auch Karriere machen wollte.
Das hatte er im Übrigen mit den katholischen Feldherren gemein. Konfession schützte nicht vor Gier. Christian dient bei Kriegsausbruch 1618 in den Niederlanden als Dragonerhauptmann bei den calvinistischen Protestanten. Diese kämpfen seit langem für ihre Unabhängigkeit vom katholischen Spanien. In Holland bekommt Christian Kontakt zur großen Politik. Er trifft auf die Lichtgestalt der Protestanten, den Winterkönig Friedrich von der Pfalz. Der heißt Winterkönig, weil er nur einen Winter lang König von Böhmen war, bis die katholischen Kaiserlichen ihn besiegten und er fliehen musste. Für Friedrich will unser Held kämpfen und vor allem für Friedrichs Frau, eine bildhübsche englische Prinzessin.
Christian ist ein ganz junger Mann. Als er Elisabeth Stuart zum ersten Mal sieht und angeblich sei es auf seiner Seite Liebe auf den ersten Blick gewesen.
Eine schwärmerische, platonische Liebe. Christian steckt sich einen Handschuh der Prinzessin an den Hut. Der junge Herzog fühlt sich als Kavalier im Minnedienst. 15 Fahnen lässt er für seine zukünftige Armee nähen. Auf 10 von ihnen steht:
Zurückerobern oder sterben!
Das ist sein politisches Ziel. Der evangelische Winterkönig soll wieder in Böhmen regieren. Auf den anderen 5 Fahnen wird er zum schmachtenden Ritter.
Tout pour Dieu et pour elle. Alles für Gott und für sie.
Rechts um!
Die Niederländer geben ihm Startkapital für seine Armee. Hinzu kommen Kredite. Damit kann er in Westdeutschland 12.000 geldgierige junge Männer als Fußsoldaten anwerben.
Und dazu gibt es einen vollen Wochensold extra. Gleich bar auf die Hand. Und nun herbei, herbei, schreibt euch ein. Kommt herauf, kommt, ihr winken Ruhm und Reichtum. Ja, komm, mein Sohn, bei uns machst du dein Glück.
Wie andere Kriegsunternehmer baut Christian eine Armee auf, die zum Erfolg verdammt ist. Denn der Krieg muss den Krieg ernähren. Unterwegs plündern Christians Truppen Klöster. Aus den Schätzen lässt er Münzen prägen mit der Aufschrift:
Wer baut auf Gott, fürcht keinen Tod.
Damit bezahlt er seine Söldner. Im Januar 1622 zieht Christians Schreckensarmee von Niedersachsen nach Westfalen. Über den zugefrorenen Stadtgraben können Truppen Christians Lippstadt einnehmen, sein neues Hauptquartier. Sie ziehen durch die Soester Börde. Berüchtigt wird Christian für seine Brandbriefe, an den Ecken sind sie angesenkt. Drohbriefe. Mit ihnen fordert er Dörfer und Städte auf, hohe Kontributionen herauszurücken. Wer zahlt, wird erst geschont und später meist doch noch überfallen und weiter ausgeraubt. Wer nicht zahlt, dessen Häuser brennen.
Hamburg, auf!
Was? Fürst Christian fällt in Paderborn der kostbare Libori-Schrein in die Hände. Den Sarg des heiligen Liborius lässt er einschmelzen und daraus Silbermünzen prägen für seine Soldaten. Den berühmten Pfaffentaler. Auf der einen Seite ist Christian zu sehen, auf der anderen Seite steht:
Gottes Freund, der Pfaffenfeind.
Dass er diese berühmten Taler prägen ließ, Gottes Freund, der Pfaffenfeind, zeigt ja klar, dass er auch einen Krieg gegen alles führte, was katholisch war. Und damit wollte er auch die ganzen Schändungen durchaus legitimieren. Das war also durchaus Teil seines Kriegsprogrammes.
Der Dörper und Städte verbrannt ob sein Wort. Rings um de Kleinodien, klein und kort. Du bist saubhiete Missewin, so unmannierlich essen Schwein.
Die Barbarei, die Exzesse waren systembedingt, betont Historiker Michael Kaiser. Nur ein schlechtes Image sorgte für die Zahlungswilligkeit der Bevölkerung.
Man will Schrecken verbreiten. Man will durchaus dem Gegner klarmachen, dass man rücksichtslos Krieg zu führen bereit ist. Man will in dieser Weise auch sich einen Ruf erarbeiten. Das ist gar nicht zynisch gemeint. Das ist sozusagen durchaus eine ganz kühl kalkulierte Strategie, die in dieser Weise auch nicht nur von Christian, aber auch von anderen in der Weise ausgeführt wurde.
Wohlgestärkt ziehen Christians Truppen im Frühjahr 1622 Richtung Süden. Der junge Draufgänger will sich direkt mit dem berühmten Tilly schlagen, dem Feldherrn des Kaisers. Der ist allerdings sehr kriegserfahren, hat den Winterkönig aus Prag vertrieben und zeigt dem jungen Welfen, wer von beiden Fortune hat.
Muskete! Anlegen! Schieß!
In Höchst bei Frankfurt wird Christian vernichtend geschlagen. Mit den Resten seiner Armee zieht er ins heutige Belgien und kämpft zusammen mit Verbündeten gegen Spanier. Endlich ein Sieg. Herzog Christian triumphiert.
Dass dieses Treffen den Spanischen in langer Zeit in gutem Gedächtnis geblieben.
Fürst Christian wirft sich tollkühn immer selbst in die Schlacht, riskiert viel. 3 Pferde sind ihm von den Spaniern unter dem Leib weggeschossen worden und eine feindliche Kugel hat ihn verletzt. Ein Arm muss ab. Auch das zelebriert er, Vor versammelter Mannschaft lässt er ihn sich mit Trommelwirbel abtrennen, angeblich ohne einen Schmerzenslaut.
Er hat auch hier wieder Münzen prägen lassen und das Motto hieß dann eben auf Lateinisch, wie es sich gehört, in der Zeit altera restat, also bezogen auf die Hand. Die zweite ist mir, würde man sagen, noch geblieben, ein trotziges Bekenntnis, dass er sich von diesem Ungemach, ein Arm verloren zu haben, eben nicht abschrecken lässt.
Rechts, doppelt eure Reihen!
Christian zieht nach Niedersachsen, presst dort die Städte aus. Doch sein Erzfeind Tilly naht und die Städte und Gemeinden wollen nicht mehr an den Herzog zahlen.
Sie könnten nicht befinden, wie er die deutsche Freiheit zu retten und die Religion zu sichern vermöge.
Christian gibt nach. Die Stimmung unter seinen Soldaten ist schlecht und der Feldherr kündigt an,
sich in fremde Kriegsdienste zu begeben.
Richtung Niederlande. Wieder zieht er durch Westfalen, doch Tillys Truppen jagen den tollen Christian. Kurz vor der niederländischen Grenze packen sie ihn bei Stadtlohe.
Die Kanons und Musketten haben angefangen zu musizieren und spielen. Das alles erzittert, gleich als wann Himmel und Erde vergehen wollten. Und obwohl Fürst Christian die Soldaten mit abgezogenen Hüten gebeten, sie sollen sich wohl halten, ist doch alles vergebens gewesen.
Christians Söldner werfen ihre Waffen weg, fliehen. Doch die Brücken über die Berkel, ein Flüsschen, sind verstopft. Bis zu 7000 Soldaten werden von den Kaiserlichen massakriert.
Wie es aber zum Metzgen gekommen, ist unglaublich zu sagen. Wie mancher ins Gras gebissen.
Christian kann fliehen, ist aber politisch vorläufig am Ende. Er gibt trotzdem nicht auf. Sein älterer Bruder und seine Mutter bedrängen ihn, einen Ausgleich mit dem Kaiser zu suchen. Doch Christian will nicht unter einem Katholiken stehen.
Derowegen haben wir uns entschlossen, unsere Fortune par la guerre zu suchen. Hoffen auch auf Gott, er werde uns sonst wohl erhalten.
Das tut Gott allerdings nicht. Christian geht noch nach England, findet dort Unterstützung und steht im Jahr 1626 wieder in Norddeutschland. Diesmal mit seinem Onkel, dem Dänenkönig, im Rücken. Und den Niedersachsen, die inzwischen erkannt haben, dass auch der Katholik Tilly sie ausplündert. Noch bevor sich Herzog Christian aber wieder in die Schlacht stürzen kann, wird er krank, bekommt rasendes Fieber und stirbt. Mit 26 Jahren. Er bleibt in Erinnerung als der tolle Christian.
Oder der tolle Halberstädter.
Toll im doppelten Sinne, bewundernd, aber auch toll als Synonym für verrückt.
Seine Charaktereigenschaft als Halori, als Rabauke, das ist das Tolle. Auf der anderen Seite muss man sehen, es gab sicherlich auch eine Seite, die das Tolle in ihm ein Stück weit auch als Verherrlichung gesehen hat, nämlich die Soldaten, die wussten, das ist ein engagierter Kriegsherr, mit dem kann man was wagen, mit dem kann man das Kriegsglück versuchen. Aber am Ende ist er ja dann gescheitert.
Christian scheiterte wie die meisten Kriegsunternehmer seiner Zeit. Wie später sein Erzfeind Tilly, wie Wallenstein. Als in Münster und Osnabrück, lange nach Christians Tod, die Gesandten einen Frieden aushandeln, ist eines der Haupthindernisse die Soldateska. Zehntausende Söldner, die jahrzehntelang vom Krieg gelebt haben und nichts anderes können. Massen an moralisch entkernten Männern, die über ihre Mitmenschen hergefallen sind, wie vor ihnen der tolle Christian.
Lerne beten, Kind. Und falten fein die Händ, dass noch Gott den tollen Christian von uns wendt.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wembe an Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, der am 16. Juni 1626 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.